Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf von uns Filmschaffenden geht. Viel Spaß! Was wäre der Weiße Hai ohne seine ikonische Melodie, bestehend aus zwei Tönen? Was wäre ein guter Horrorfilm ohne dessen Soundkulisse, die uns unheimliche Situationen noch stärker durchleben lässt? Und würde Gaspar Noés Film Irreversible auch ohne den in den ersten 30 Minuten eingesetzten Braunton, ein Ton, der in den meisten Menschen ein Unwohlsein auslöst, auch so durchdringend sein? Diese Folge des Indie-Film-Talk-Podcasts ist eine weitere Sonderfolge, welche in Kooperation mit der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin, der DFFB, entstanden ist. In unserem heutigen Gespräch mit DFFB-Dozent, Tongestalter, Set-Rekordist und Filmemacher Pascal Capitonin dreht sich alles um das Thema Ton, Musik und der Audioebene im Film. Pascal beschäftigt sich nämlich in seiner Arbeit an der DFFB damit, wie man den Ton als vollständiges gestalterisches Element sehen kann und deshalb der Blick auf den Ton frühzeitig in der Produktion eines Films geworfen werden sollte. Deshalb werden wir uns in unserem Gespräch anschauen, was Ton mit uns macht, warum das Verständnis bei uns Filmschaffenden für den Ton so wichtig ist und reden über die Entwicklung von Soundkonzepten bereits in der Produktionsphase. Ein spannendes und wichtiges Thema, wie ich finde, und deshalb fangen wir doch ohne Umschweife direkt an mit dem Gespräch. Ja, wir kommen ja langsam zum Ende des Jahres und das ist wieder mal eine Spezialfolge, die wir haben in Kooperation mit der DFFB, die ja sonst immer zum Beispiel im DFFB-Kino stattfinden würde bei einem größeren Event. Das ist ja in diesem Jahr, wie wir alle wissen, etwas schwieriger. Dementsprechend haben wir uns gedacht, wir wollen trotzdem noch die spannenden Gespräche weiterführen und immer noch sichtbar machen und haben das Ganze ins Homeoffice verlegt. Deswegen nicht verwundert sein, dass es nicht eine Kinoatmosphäre ist wie sonst, sondern diesmal wie gewohnt bei den normalen Podcast-Folgen zu hören ist. Genau, heute geht es um das Thema Ton als unsichtbares Medium und inwieweit dieses den Film beeinflussen kann auf der einen Seite und inwieweit es wichtig ist, früh genug bei der Tongestaltung oder bei der Entwicklung des Tones sich Kooperationspartner zu suchen zum Beispiel, um ja daran zu arbeiten und das auch gleich ins Konzept des Films mit einzubauen. Weil ich kenne das, ihr kennt das bestimmt auch alle, oft ist es so, dass man Ton bis jetzt immer noch relativ spät mit ins Boot holt, egal ob es jetzt der Boom-Operator ist am Set oder der Tonmeister am Set ist oder ob es die Komposition oder besser gesagt Filmkomponist ist. Es ist immer etwas, was man halt meistens ein bisschen später reinholt. Sehr selten sind diese Menschen auch frühzeitig mit dabei. Und deswegen wollen wir heute mal ein bisschen mehr schauen, was kann man denn da machen, dass man halt die Kooperation schon viel früher zu starten. Dazu, und das mache ich natürlich nicht alleine, dazu habe ich mir jemanden eingeladen, der sich noch viel, viel, viel besser damit auskennt. Er ist leitender Dozent für den Bereich Bild und Ton bei der DFFB. Das ist ja die DFFB-Folge. Und das ist der Pascal Capitonin. Und wir machen es ja beim Podcast immer so, ich könnte dich natürlich jetzt einfach vorstellen, aber wir drehen das meistens um und sagen, hey Pascal, stell du dich doch einfach mal kurz vor und erzähl mal kurz, wer du bist und was du so machst.
Hallo erstmal und vielen Dank so irgendwie für die Anladung für diese Folge. So jede Möglichkeit, um Ton zu sprechen, nehme ich gern wahr. Also ich bin Pascal Capitonin, leitender Dozent in der Deutsche Film- und Fernsehakademie in Berlin. Ich bin aber so irgendwie vorwiegend eigentlich Z-Tonmeister und Gestalter seit einigen Jahren, also 25 Jahren. Ja, zu mir, ich bin eigentlich ein Quereinsteiger, der zwar seit fast 24 Jahre Filmton macht, aber schon sehr früh eigentlich mit 14, 15 mit dem Ton zugange war, da ich für Live-Sendungen, für Radio vor allem so irgendwie der Stich von freier Sender in Frankreich so war sehr groß und wir haben natürlich alle so irgendwie mit unseren Geräten auf den Knien angefangen, aber so irgendwie die Vielfältigkeit und die Möglichkeit, die Freiheit so irgendwie die Mandate jedem zu Hause zu erreichen, ergriffen. Und das hat mich schon mit 14 ergriffen. Und daher war das sehr früh gelegt. Und dann natürlich so durch Musik, ne, Live-Aufnahmen Ich war Techniker so irgendwie ziemlich früh, vor der Volljährigkeit heißt das auf gut Deutsch. Und seitdem, das ist erst 95, glaube ich, dass ich angefangen habe, mich dem Filmton zu widmen.
Ah, okay. Du unterrichtest ja, wie gesagt, auch an der DFFB und konzentrierst dich sehr stark auf das Thema eben, wie man Ton besser sichtbar macht und auch, was Ton alles in einem bewirken kann. Könntest du kurz mal aus deiner Sicht sagen, was ist denn für dich der Ton? Egal, ob es jetzt Filmmusik ist oder ob es Dialoge sind oder ob es Sounddesign ist. Wir machen mal einen kleinen, großen Überblick.
Also Ton ist ja erstmal so wie eine vollständiges Ebene so der Narration. Das vergessen wir ab und zu, aber so irgendwie das ist für mich, seit wir natürlich den Stummfilm sein gelassen haben und auch davor, es war kein Stummfilm, natürlich. Es gab schon die Präsenz des Tons. Ton ist für mich unsere erste Wahrnehmung der Welt. An sich, da wir das, unsere Ohren und unsere, beziehungsweise nicht das Ohr an sich, aber das Ohrapparat ist das erste im Fötus gebildete, ne, so, das ist als erste entwickelt, ne, so, und nach, ich glaube, so 24, in der 24. Woche, so, und wie können wir schon bereits so, und wie Klangreize empfangen. Also, so, das ist unsere, ein sehr großer Trigger, unsere Emotion. Und das ist, ja, wie du es vorhin gesagt hast, eine narrative Ebene, so wie die nicht immer so richtig beigemessen wird und auch so irgendwie voll zur Geltung kommen kann. Aber so irgendwie wir geben unser Bestes, um es so irgendwie voll zu entfalten.
Da frage ich mich ja dann, wie du schon sagst, weil du sagst ja gerade auch, wie wichtig der Ton ist, also für uns Menschen sowieso. Und dementsprechend kann man natürlich da vielleicht versuchen, so ein bisschen herzuleiten, dass es halt auch in der Filmmusik oder im Filmton auch eine wichtige Rolle spielt. Ich meine, Steven Spielberg sagt 50-50, ne? Der Filmton ist genauso wichtig wie das Bild. Und man sagt auch, wenn du einen schlechten Ton hast zum Beispiel, merkst du ganz schnell, dass der Film irgendwie komisch ist, auch wenn der super ist, aber trotzdem fühlt sich das komisch an für einen. Woran glaubst du, liegt es, dass man halt trotzdem so den Ton so ein bisschen beiseite legt und sagt so, ja, erstmal das Bild ist das Wichtigste und dann der Ton?
Naja, es gab schon immer eigentlich diese Hegemonie des Bildes und die ist so eigentlich eher psychologisch zu verstehen. Aber vorher würde ich sagen, so wie das, es geht um Abstraktion und Realität im Filmton jetzt, ne, würde ich so irgendwie bleiben. Das kann, wie so oft, ne, so die Nachbildung einer Realität sein, ne, das, was man erzielen möchte, oder so irgendwie wie sehr oft das kreative Entstehen so irgendwie eine Subjektivität. Und der Zuschauer an sich nimmt die Bilder wahr als also auditiv, ne, so, aber jeder so von dieser Wahrnehmung wirkt individuell. Jeder so und wie natürlich so und wie wird sagen, als du bei einem Horrorfilm, ne, als du so und wie diese scharfe Klinge so und wie gesehen, so die er da rausgezupft hat. Und jemand anderen wird sagen, nö, ne, so, der hat es nicht gesehen. Warum? Weil eventuell der Reiz kam nicht über das Bild, kam über den Ton. Ne, so. Jeder Ton wirkt unterschiedlich natürlich auf jede Person, weil eigentlich der Rezipient, ne, so der Zuschauer, ist der Resonanzkörper. Ne, so. Deswegen ist es auch nicht immer sofort in Wörter zu fassen. Für viele Zuschauer, aber auch so wie für Filmschaffende. So. Und Hören bezieht sich ja auf beides, ne? Auf das, so wie was außerhalb von uns ist und aber auch das, was in uns ist. Und deswegen, so wie wenn ein Charakter nachgebildet wird auf die auditive Ebene, so wie das heißt, so wenn man versucht, ein Zusammenspiel von Bild und Ton so wie zu schaffen, um den Charakter, so wie der Figur darzustellen, wird niemand sagen, ach ja, so wie jetzt habe ich gerade so wie gehört, dass diese ganz dumpfe Töne, die beziehen sich so auf die poltrige Eigenschaft so wie von dieser Figur. Niemand wird das sagen. Ne? Aber wird es spüren.
Ja, gut, okay, das stimmt. Das ist meistens, ja, genau, wie du sagst, ne, emotionsbestärkend oder verstärkend, oder? Kann man das so sagen?
Genau, absolut.
Ja, genau.
Kann kann man als solches so ein wie benutzen, entweder polarisierend oder so ein wie als Verstärker, aber auch um absolute Dissonanz so ein wie zu schaffen. Ne? So, aber auch das würde so ermöglichen, dass man das Bild in Frage stellt.
Genau, da würde ich auch sagen, manchmal benutzt man das ja auch in die Richtung kontrapunktierend gegen das Bild, um halt vielleicht, wie du sagst, sowas ein größeres Bild zu schaffen am Ende, um wie das Wort Bild zu benutzen. Hast du denn ein Beispiel, weil man redet oft von der Wirkung von der Farbe zum Beispiel im Film, vom Schnitttempo im Film. Oft ist es dann so, dass man auch hier, finde ich, halt wenig über eben die Wirkung vom Ton spricht. Man kennt sie, man weiß, dass der weiße Hai wahrscheinlich viel, oder nicht wahrscheinlich, wenn man den Ton mal, die Musik mal ausmacht zum Beispiel und den weißen Hai schaut, dass das eine ganz andere Wirkung auf einen hat, als wenn irgendwie diese zwei Töne zu hören sind. Kannst du ein Beispiel nennen für die Wirkung des Tons im Film? Vielleicht auch so ein bisschen ein praktisches Beispiel, wo man so wirklich sagt, ja, da merkt man diesen Unterschied irgendwie oder was die Wirkung von dem Ton ist.
Ja, also wenn man sagt, so irgendwie, dass 90% so irgendwie unsere auditive Wahrnehmung passiert unbewusst. Und wenn aber, ich nehme ein Urbeispiel, ne, so die bei unseren Studierenden so irgendwie fangen wir so und wie sehr oft mit die Anfänge sozusagen so und wie des Filmtons oder Tonfilm und bei 1931 so und wie Fritz Lang, ne, bei M, da gibt es eine Melodie natürlich so und wie die man so und wie den Mörder als Wiedererkennungseffekt auch so und wie diese Figur gibt, mhm, ne, als Thema, als Leitmotiv. Aber so und wie hinzu gibt es bei jeder, obwohl sie in der Zeit nicht wirklich die komplette Bandbreite so der Möglichkeiten hatten im Ton, gibt es so und wie bei jeder Stimme, bei jeder Rhythmus, jeder Student kriegt mit so und wie was die tickende Uhr auf ihn bewirkt oder so und wie was der Klang des Treppenhaus und diese Hall so und wie sofort so und wie dann Leere, schon angekündigte Leere so und wie von dieser Mutter, die ihren Kind verloren hat. Ne? All diese Sachen wird man erst durch Analyse feststellen, aber an sich die Emotion, die Wirkung ist direkt. Im Gegensatz so wie zu dem Bild, so wie, weil unser auditives System ist, reagiert so wie ein Frühwarnsystem, ne, sozusagen. Das greift sofort auf all unsere Emotionen und Erinnerungen, wie gesagt, vom Fötus angefangen so wie bis. Und ohne so wie uns sofort ein Abbild zu geben. Deswegen auch können wir so wie immer mit Schwierigkeit über Ton sprechen, weil wir denken, wir meinen, wir hätten eine Sprache dafür nicht. Aber du sprachst von Klangfarbe. Man kann natürlich so wie bei Magnolia oder so wie bei Apocalypse Now oder man kann genau sagen, so wie welche Farbe der Wald beispielsweise hatte, aber dass dies auch beeinflusst wurde, so wie durch die Tonspur, das ist bei einem Film wie Apocalypse Now so eigentlich zweifelsohne, aber bei vielen Filmen findet das statt, ohne so irgendwie so, dass wir drüber nachdenken. Lass uns so irgendwie einfach, wenn du einen Ton beschreibst, natürlich so irgendwie gibst du auch nicht nur fachspezifische so Begriffe von dir, aber du würdest so auch durch alle anderen Sinne so irgendwie dich inspirieren lassen.
Aber das klingt ja auch so, als ob wie Farbe der Ton auch eine kulturelle Assoziation mit sich bringt, also von dem Rezipienten halt. Ne? Also das heißt, wahrscheinlich jemand aus Deutschland oder aus, sagen wir mal, Europa kann einen Ton auch anders aufnehmen als jemand, der vielleicht in Asien aufgewachsen ist, oder?
Also da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist auch so irgendwie wichtig, dass du das ansprichst, da ich auch gelehrt habe in viel in Afrika vor allem. Und dort mit den Studierenden, mit den Kollegen ging es auch immer so irgendwie darum, diese Klangpatina, diese Klangspezifika so irgendwie von bestimmten Klängen und Soundscapes so irgendwie zu beschreiben. Und die Beschreibung stimmten zum Beispiel überhaupt nicht überein, so irgendwie mit, also von den Wortwahl her, mit den Wortwahl so irgendwie von hier in sogenannten Abendland, ne, so also Teilnehmer so irgendwie einer solcher so Analyse. Und dementsprechend so irgendwie kann man so auf jeden Fall sagen, so irgendwie, dass der Ton appelliert natürlich auch in uns, ne, auf ganz anderen Bilder, weil wir, das erzeugt Bilder, das erzeugt Vorstellungen. Ne? Und deswegen so irgendwie nicht nur das, was im Bild ist, das ist auch so irgendwie der entscheidende Unterschied. Nicht nur das, was im Bild ist, wird eine Vorstellung erwecken in unser einer, sondern so irgendwie auch das, was nicht im Bild ist, so irgendwie was aber so tonlich so irgendwie dargestellt wird. Ne? Deswegen so irgendwie der Sounddesign an sich kann nicht nur reduziert werden auf die Vertonung von das, was im Bild ist, sondern so irgendwie die Kreation so irgendwie von mehreren Ebenen, die natürlich die Dramaturgie, die Narration dienen sollen. Du kennst vielleicht den Film A Quiet Place.
Ja, klar.
Das ist eigentlich ein Horror-Movie, ne? Und das ist so ganz klar, so irgendwie für diese Genre, so dass man Ton absolut vordenkt. Dabei den Film, es ist ziemlich beispielhaft, so, weil die eigentlichen Kreaturen reagieren nur auf dich als Leckerbiss, ne? So irgendwie ab dem Moment, wo du einen Ton von dir gibst oder ein ganz kleines Geräusch machst. Das heißt, ne, so, dass eigentlich der Zuschauer in diese permanente Situation von vermeintlicher Stille und in dieser Stille, was hört man alles? Dann plötzlich, man schärft doch das Ohr, weil man möchte doch nicht so irgendwie plötzlich erschrocken werden. Und das funktioniert wunderbar in diesem Film. Man kriegt mit, was Geräusch, was auch so irgendwie die Lautheit eines Geräuschs, was die was es überhaupt mit unserem Psyche macht, dass Geräusch nicht zu hören sind oder zu hören sind. Wir sollten das nicht diese Genre überlassen, das heißt Horrorfilm, den Ton überhaupt zu bespielen. Ich spreche so von komplett die Tonspur, weil auch in der Horrorfilm-Genre natürlich wird Score und Musikkomposition ganz besonders geschliffen, ne? Weil man möchte so irgendwie auf die Emotionen wirken. Also wir können das auch in anderen Genres hoffentlich genauso beispielhaft nutzen.
Ja, da gebe ich dir recht. Stimmt, das, da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht, dass im Horror-Genre oft viel mehr drauf geachtet wird, wie man halt eben den Sound. Ich meine, ich habe ja selber Jaws gebracht und es ist ja auch theoretisch Horror-Genre, ne? Und da merkst du halt auch wie, oder Psycho, also wenn man da mal so drauf ist, ist jetzt kein Horror, das ist ja Psycho-Thriller, aber trotzdem, da merkst du genauso, wie stark dort auf den Ton geachtet. Ja, da gebe ich dir recht. Definitiv.
Ja, vor allem, was der Ton ist. Der Ton ist ab und zu die Abwesenheit von Ton. Was möchtest du, um jemand natürlich so irgendwie zu erschrecken? Du kannst denn nicht so irgendwie ständig berauschen, heißt das? Beschallen.
Beschallen, ja.
Beschallen, so. Und du musst denn kurz vor das eigentliche Ereignis natürlich einen ganz kleinen Silence gegeben. Und natürlich wird die Erwartung sehr, sehr groß sein. Also man weiß schon, es kommt was, aber anderen so und die nutzen das komplett anders. Also der Großmeister ist David Lynch, ne? So und wie so dabei, ne? So wieder, wie er mit der Tonspur umgeht, um all unsere absolute Emotionen zu triggern. Ne? So. Und da so irgendwie die Drehbücher so irgendwie anschauen, da merkt man nicht unbedingt so irgendwie, dass da ein großer Augenmerk gesetzt wurde auf den Ton. Das passiert natürlich auch hinterher, ne? Und währenddessen, auch während der Drehaufnahmen.
Dann würde ich doch da direkt einsteigen und dann fragen, um kreativ mit dem Thema Ton umzugehen, wo beginnt denn da dann deine Arbeit zum Beispiel, wenn du dich mit einem neuen Stoff auseinandersetzt? Also wie bereitest du den auf?
Also für mich beginnt natürlich so irgendwie die Arbeit, wenn bestenfalls, ne, so ich mit, also seit einiger Jahre arbeite ich natürlich mit sehr oft so irgendwie dieselben Filmemacher, Autoren, und wir fangen schon an so beim ersten Scouten, bevor überhaupt ein Drehbuch entstanden ist. Wir ergründen so sowohl Location als auch die Charaktere. dadurch so irgendwie so, dass man sich inspirieren lässt von bestimmten Orten, die Sprechart von bestimmten Personen, die uns inspirieren. Dann können wir bereits so irgendwie über genau diese Klangfarben, über so Rhythmus bereits sprechen. Und das natürlich beeinflusst die bildliche Darstellung und alles andere auch. Also du hast vorhin selber erwähnt, dass bestenfalls könnte man Tonmeister, aber auch Tongestalter oder Komponist, Komponistin sehr früh in der Entstehungsprozess, ne, so reinbringen. Und für mich ist das die beste Möglichkeit, um danach ein Ergebnis, die sowohl den Filmemacher, die Filmemacherin auch immer noch entspricht, trotz dieser ständigen Austausch, aber so irgendwie die ist genährt von all den fachspezifischen Know-how von all diese Personen. Mhm. Und wenn ich arbeite, so dann am liebsten so, dass ich die Möglichkeit habe, so schon ein Drehbuch zu spotten, ne, so, also schon Sequenzen, Bereiche so irgendwie zu finden, wo das Audio eine Narrationsfläche hätte, ne? Und dann geht es natürlich nur darum, es anzubieten und es freizulassen an den Filmemacher, Filmemacherin, so irgendwie so das anzunehmen und natürlich in Diskussion mit DOP und mit Komponist auch eine Bounce-Möglichkeit zu haben, ne? So.
Wir hatten kurz vorher im Vorgespräch das Thema kurz angesprochen, weil mir ging dann so ein bisschen der Name Tonsupervisor, der am Set ist, durch den Kopf. Hast du das Gefühl, das gibt es? Oder hast du das Gefühl, das sollte mehr kommen? Weil es klingt ja wie wieder jemand, der am Set ist oder nicht mal am Set, sogar davor früh genug dazugeholt wird und halt auch die Tonebene, wie man das halt auch, egal ob es jetzt der Action Supervisor ist oder ob es der DOP am Set ist, die den Überblick hat über diese Tonebene und mit dem man halt Austausch hält, weil das, der Ton ja, wie wir die ganze Zeit ja auch reden, ja eben nicht nur eben der Dialogton ist, nicht nur das Sounddesign ist, nicht nur die Filmmusik ist, sondern, oder wenn es das Foley ist, was dazu gebaut wird, also es ist so viel, was da drin ist irgendwie, da müsste man ja theoretisch gesehen jeden Einzelnen mit reinholen ins Gespräch, oder?
Ja, obwohl die Vorstellung so wie eines Tonsupervisor an sich, also gerade auch in der DFFB, wir gehen davon aus, so wie das eher dieses Knowledge, dieses nicht Knowledge, das ist eher ein Gespür, ein Verständnis so wie für die narrative Kraft so wie des Tons sollte eigentlich in jedem einzelnen Department so wie bestenfalls entwickelt sein. Und wenn es dem nicht ist, ja, so irgendwie, dann ist es gut, so irgendwie, dass der Tongestalter so da ziemlich früh einsteigt. Ne? Aber an sich ist es großartig, so irgendwie, wenn ein Filmemacher, Filmemacherin sich die Möglichkeit gibt, auch bei der Anfang so irgendwie der Idee, natürlich normalerweise so irgendwie fängt man an, so bevor so man ein Storyboard überhaupt macht, ne, so, ja, man hat Bilder, man macht Bilder, ne, genauso ist es so, und wie wenn man, also wenn man zum Beispiel Hildur Guanadotire, ich glaube, wenn man es richtig ausspricht, das tue ich bestimmt nicht, die Komponistin von Joker, aber auch von Tschernobyl, sagte auch so irgendwie, das war für sie eine großartige Möglichkeit, überhaupt so diese Location Scouting so irgendwie mitzumachen, die unterschiedlichen Orte so irgendwie sich anzuschauen, anzuhören, deren akustische Merkmale, um da etwas anbieten zu können, so irgendwie was mehr als tauglich ist, was einfach so irgendwie die dritte Ebene, also ich nenne das die dritte Dimension, ne, so irgendwie des Bildes öffnet. Und das geht nur ab dem Moment, so irgendwie, wo die Produktion ganz genau weiß, dass es nicht nur ein Plus, sondern ein fester Bestandteil der filmische Kreation so irgendwie sein wird. Und deswegen der DOP auch irgendwie weiß ganz genau, also meine Erfahrung war, dass ab dem Moment, wo ich die Möglichkeit hatte, so irgendwie mit dem DOP mich zu beugen, über so irgendwie das Drehbuch zu sprechen miteinander, so über unsere Empfindung, so irgendwie von Anstellungsgrößen, von akustischen Merkmale, von einem Ort, von auch, ob eine Figur durch die Straße geht und einen Widerhall auf seine Umgebung oder ihre Umgebung hat oder so irgendwie, ob es so irgendwie gerade in seine eigene Welt, gerade in sein Inner Welt sich gerade befindet, das wird natürlich so irgendwie einen Einfluss haben, sowohl aufs Bild als auch auf die Klangebene. Mm. Und wenn der DOP in Vorhinein ganz genau weiß, dass er sie in ihre totale, die Abwesenheit von den Klang, so wie der Autos, die da im Background so irgendwie vorbeirauschen, dann wird er oder sie so irgendwie es ganz anders aufnehmen. Da sind solche Kommunikationsebenen, die ermöglichen, dass man nicht unbedingt einen Tonsupervisor so irgendwie vor Ort hat, sondern so irgendwie, dass jeder so irgendwie durch diese Kommunikation nicht einfach so irgendwie fachblind agiert, sondern so irgendwie schon eine Vorstellung hat, so irgendwie von das, was entstehen könnte. Und Ton ist natürlich ein Teil davon.
Wir sind jetzt in Deutschland, in dem Fall ist das denn europaweit anders, zum Beispiel in Frankreich, wird da der Ton anders wahrgenommen oder anders dargestellt, also von den Filmschaffenden oder die Position des Tonmeisters am Set, wird sie da anders dargestellt oder ist sie genauso wie in Deutschland?
Das ist keineswegs so wie in Deutschland. Es gibt so, das gibt das mal anderen Schulen, ne? So, aber auch eine andere Kultur oder Tradition, ne? So und wie weil da ganz entscheidende so Tonmeistern bereits so in wie den 20ern, 30ern und danach so in wie in der Zeit so in wie von Musik konkret experimentell gearbeitet haben und das waren Musiker, das waren Komponisten. Aber die sind später Tonmeister für Filmton geworden. Manche von denen lehren noch in Unis, ne, so. Und da ist ein großer Respekt, so wie natürlich diesen Pioniers, so wie des Filmtons in Frankreich geehrt. Und auch einfach so wie in Frankreich hat es eine andere Gewichtung, so wie so der Ton und einen anderen Respekt auf dem Set, ne, so. Und die Femis, beispielsweise, also die Filmschule in Frankreich, in Paris, macht da auch wenig Unterschiede. Das hier, merkst du so irgendwie später so irgendwie an die Besoldung? Merkst du so irgendwie an den Respekt so irgendwie für diesen Zumpf, ne, so. Vielleicht anderen Kollegen werden es anders empfinden. Ich aber so irgendwie da, wenn ich bin schon seit 34 Jahren in Deutschland, ich habe so wenig in Frankreich gearbeitet, aber trotzdem es ganz eindeutig gemerkt.
Ich glaube, viele vergessen auch, dass Ton eben, genau wie wir reden ja jetzt seit ein paar Minuten darüber, dass eben Ton ja auch ein sehr kreativer Prozess ist und nicht nur eine technische Ausführung ist. Wenn es jetzt zum Beispiel eben den Tonmeister am Set ist oder ne, wo man dann meistens dann doch schon so eher diese technische Seite sieht, die anderen, die halt dann irgendwie die Regler da drehen und dann ist der Ton gut oder schlecht, sondern eben auch der kreative Prozess da nicht vergessen wird. Aber finde ich spannend, dass ihr da den Ansatz habt, dass eben dieses Wissen nicht nur auf der Seite vom Ton zu bleiben hat, sondern auch jedes Department da diesen Überblick haben soll, was natürlich zum Beispiel bei der DFFP Sinn macht, weil eben die vielen verschiedenen Departments halt dort ausgebildet werden. Definitiv.
Ja, ich unterbreche dich. Nicht nur ausgebildet, es ist so irgendwie auch so das große Plus, so irgendwie der DFFB, dass es diese generalistische Jahr gibt, wo jeder die Möglichkeit hat, in den jeweiligen Department, so irgendwie Head of Department zu sein, ne? Für die Filme der anderen, für die Produkte der anderen, für seine eigene, so irgendwie, es wird jeder so irgendwie wird an der Kamera so irgendwie kommen, jeder so irgendwie lernt die technische Ausführung so irgendwie dieser Geräte lernen, aber auch so irgendwie die basische, so irgendwie theoretische Background so irgendwie so davon. Und das ist vielleicht auch die Möglichkeit, so irgendwie morgen Filmemacher, Produzenten und auch Drehbuchautoren zu haben, so die einfach eine Vielfalt entwickeln, ein Verständnis auch so irgendwie für den eigentlichen Bedarf an Zeit, an eine Zuwendung, wenn jeder einzelne kreative Element so irgendwie des Filmes, ne, wissen.
Dementsprechend, du redest gerade von morgen, deswegen wäre da erstmal meine Frage, wenn wir gerade bei der Zeit sind, der aktuelle Zustand. Wie siehst du denn den auf dem deutschen Markt? Ich meine, ihr bildet ja jetzt auch, ich meine, da bei euch gibt es diesen Schwerpunkt nochmal besonders, der 2018. Und wie seht ihr denn den Markt sonst? Also ist da überhaupt ein Blick dafür da? Du hattest kurz im Vorgespräch schon mal gesagt, dass Tenet zum Beispiel ein hohes Budget bereitgestellt hat für den Sound. Wo ich bei Tenet lustigerweise sagen muss, Christopher Nolan ist ja bekannt dafür, dass seine Filme vom Ton, von der Tonabmischung immer sehr speziell sind. Also besonders gut, aber auch besonders, manchmal sogar schwer zu hören, wenn man sich Bane von Batman anhört oder wenn man sich, ich glaube, das war auch bei Interstellar zum Beispiel in manchen Szenen, aber er hat ja ein ganz klares Konzept dabei, also passend zur Narrative. Zurück zum Punkt ist die Frage, wie sieht es denn in Deutschland aus? Also auf dem deutschen Markt hast du das Gefühl, ich meine, ihr habt ja bestimmt einen Grund, warum 2018 ihr darauf gekommen seid, das braucht man. Wie sieht's da aus? Also ist da überhaupt die Möglichkeit, dass man sich diese Zeit nimmt oder das Geld dafür hat?
Also eigentlich bin ich so ziemlich optimistisch. Wenn wir heute so irgendwie davon ausgehen, dass jeder zu Hause, also wer wusste so irgendwie vor ein paar Jahren so irgendwie wirklich so, was Surround ist, was Surround bewirkt, was ist 5.1, ne? Heutzutage so irgendwie in den selbsternannten erste Welt ist ja selbstverständlich, dass jeder zu Hause so irgendwie seine Surround-Einrichtung hat. Ne? So, man möchte so irgendwie nicht nur so irgendwie einen Film sehen, man möchte so irgendwie diese Immersion haben. Heute es ist auch klar, so irgendwie, dass man würde so irgendwie kein Virtual Reality Film so irgendwie anbieten, ohne ASMR so Audio Möglichkeiten anzuwenden. Man weiß so irgendwie hundertprozentig, dass diese Immersion so irgendwie nur funktioniert ab dem Moment, so irgendwie, wo es diese Zusammenwirkung, diese Wechselwirkung von Bild und Ton. Und dass es nicht mehr so irgendwie mit einer Angel im Wind zu machen ist. Dementsprechend sind die Möglichkeiten auch heute so irgendwie zu sagen, so da wir wissen, so irgendwie, dass das Standard heute ein 5.1 DCP ist, versucht man nicht grundsätzlich sowohl so irgendwie bei der Aufnahme als auch danach bei der Tonbearbeitung etwas für Arme zu machen, weil man weiß so irgendwie, dass das Endprodukt muss high-end sein. Und zwar egal, selbst wenn wir sprechen, auch jetzt über Podcast, über Webserie und so weiter. Ne? So, wir wissen so irgendwie, dass die Endgeräte so irgendwie sich gebessert haben und dass die Hörgewohnheiten sich geändert haben. Wenn das noch nicht ankommt an die Produktion und wenn die Produktionsmittel nicht folgen, dann gibt es natürlich ein Problem. Mhm. Ne? In den Staaten ist es natürlich im Moment nicht so, weil das geht weiter natürlich, diese Entwicklung. Und deswegen bin ich ziemlich zuversichtlich. Auch in Deutschland haben wir sehr gute internationale spielende Filmtonmeister. Es ist auch so noch dazu, dass es eine bessere Aufstellung so von unserer Zunft sozusagen gibt, ne, mit BVFT. Und also es fehlt ab und zu so irgendwie ein Lobby, so das stimmt. Und wir müssen immer darauf achten, dass selbst wenn der Ton unsichtbar ist, dass der Tonmensch nicht unsichtbar ist.
Ja, ne?
Weil selbst DOPs lassen ihren Interessen auch vertreten durch Agenten zum Beispiel sehr oft. Und das ist selten der Fall bei auch renommierten Tonmeistern. Und das geht nur darum, so irgendwie, dass man einen Markt protegiert, ne? So, dass man auch so die Interessen protegiert, dass man nicht, weil die Letzten beißen die Hunde, meistens am Ende der Kette, den Tonschnitt, den Sounddesign und dann die Mischung. Und davor, natürlich gibt es den Schnitt und der dauert. Und das Picture-Lock ist immer wieder verschoben. Und dann plötzlich merkt man, es gibt nur noch 3 Wochen für das Sounddesign. Mm. Und so eine Sachen müssen so einfach besser werden in der Wahrnehmung. Das hängt auch mit der Produktion zusammen. Aber ich bin, wie gesagt, zuversichtlich. Es war noch nie so viele Erneuerung auch in unsere Hörgewohnheiten, Möglichkeiten. Das ist schon aberwitzig. Also auch jetzt mit den Atmos. Wir können es nicht genießen im Moment wegen Corona und überhaupt. Ne? Aber ja. Das entwickelt sich.
Ja, spannend auf jeden Fall. Aber hast du das Gefühl denn andersrum auch, dass die Tonmeister und bei den Komponisten, ich nehme die mal da in dem Fall außen vor ein bisschen, weil die arbeiten ja sowieso schon hauptsächlich kreativ an der Filmmusik halt, aber auch, dass Tonmeister diesen Blick entwickeln, dass sie da ein bisschen mehr auch storytechnisch oder mit involviert sein möchten? Oder glaubst du, es ist von der einen Seite dann schon so gewollt? Also ich gehe so ein bisschen auf die Leute, die ich halt auch kenne in dem Bereich, und da gibt es auch Leute, die sagen, nö, ich möchte halt, also ich muss gar nicht so viel früher dabei sein und ich mache meine Arbeit und dann passt es schon.
Ja, es gibt natürlich die oder die. es ist auch so wie das die Kollegen so wie die ganz klar eine Vorstellung eines Filmemachers so wie verfolgen. Sie tun das und trotz alledem so wie bringen sie unheimlich viel kreative Vorschläge so wie ein und das gehört so wie zu deren Arbeit. Mhm. Wir können nicht so vorgehen bei jeder Produktion. Ne? So wenn ich jetzt also bei den die letzte Fiktion so wie die ich gemacht habe, so da war das für uns irgendwie ganz klar so wie dass es eine Tonkonzeption gibt, ne, und dass jeder so wie die kennen muss, so jeder der am Set ist, um da gut wirken zu können. Mhm. Wir können nicht sagen so wie hinterher in dieser Szene wird es komplett die ganze Stadt wird komplett auditiv abwesend sein. Und wenn der Kameramann nicht reagiert und sagt, oh, ich habe ein Auto so wie da drüben gesehen, die ist so wie gleich raus, ne, aber aus dem Bild, wenn er das nicht weiß, so wie die Konzeption, dann geht es nicht. Und natürlich muss der Sounddesigner nicht unbedingt so wie so das beim Drehbuch so wie dabei sein. Aber ich sprach über diese Interaktion. Und diese Interaktion, die gibt es auch bei alle Kollegen, ne? So die sitzen zusammen mit der Regie und überlegen sich was, schlagen was vor. Ich würde nicht denken, das ist rein ein technischer Vorgang, auch für die ganzen vielen Kollegen, so die auf zum Beispiel Dialogschnitt angesetzt sind. Auch da ist trotzdem ein Verständnis so wie des Ganzen notwendig, um da gute Arbeit im Sinne so wie der Narration zu bringen. Ne?
Ach, spannend auf jeden Fall. Aber da gebe ich dir vollkommen recht und das macht auf jeden Fall vollkommen Sinn. Genau, das heißt, merkst du denn schon dann auch jetzt durch diese 2 Jahre, die ihr jetzt diesen Studiengang anbietet, auch bei den Studierenden auch so eine Art größeres Verständnis für den Ton?
Ja, das geht auch eher darum, ne? So, weil in der DFFB hatten sich die Entscheidungsträger so irgendwie so da nicht entschieden, Montage, Bild, Ton als Gewerk so irgendwie anzubieten, um Tonmeister auszubilden. Das ging eher darum, ein fehlendes Glied so irgendwie der filmische Kreation wieder in seinen richtigen Platz zu bringen. Weil bisher so war natürlich in der DFB eine Regielastigkeit, würde ich sagen. Und selbst da so haben sie auch an den Produkten so irgendwie gemerkt und auch an den Umgang, so nach dem Motto, oh, so, da geht es um Ton, kann ich nicht. Ne? So, und das wurde so irgendwie sofort abgegeben in der Mischung. Also da ein bisschen sich was zu überlegen. Und das wollte die DFFB ändern und das ist auf jeden Fall jetzt nach 2 Jahren, ab dem Moment, wo man sich damit beschäftigt, wo man beispielsweise so die Elephant, nehmen wir, ne? So den Film Elephant von Gus Van Sant so analysiert, ne? So, und versucht mitzubekommen, so und wie was bewirkt diese Atmosphäre in diesen Filmen, ne? So, welche Zusammenspiel so und wie gibt es zwischen Bild und Ton, um diese ganz sonderbare Atmosphäre zu bringen. Und das sind dann nicht nur Montage-Bildung-Studierende, so irgendwie, die sich diesen Exzess beugen, so irgendwie, sondern alle. Und da natürlich gibt es der eine oder der andere so Aha-Effekt. Dann lernt man auch so irgendwie das zu benennen. Dann fängt man an, die ersten Audiokonzepte zu machen oder ein Storyboard zu machen, in dem man ganz genau beschreibt, welche auditive Intention so und wie so da hinterstehen könnte. Und unmerklich plötzlich, ne, so hat Ton eine größere Gewichtung und eine größere dramaturgische so Ansatz. Ne, so. Also das ist, man kann, ich sag's nicht nur so, man kann es jetzt schon spüren oder ich kann es spüren auch in den Arbeiten. Ich kann auch die Tonqualität, die wir gar nicht angesprochen haben, aber die Tonqualität, die Set-Ton, also das ist auch eine Kunst für sich, ne? So zu Boom Operator oder so irgendwie vernünftig pegeln, aber wir lernen vor allem alle Elemente der Narration so irgendwie dienen könnten, vor Ort optimal aufzunehmen. Das heißt nicht nur die Mikrofonie, das heißt so irgendwie ein Verständnis so irgendwie für den Ton an der Quelle so irgendwie zu holen, aber auch so irgendwie für alle anderen Elemente, so die nicht nur Dialog sind, eventuell mitzunehmen. Wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, einen Zeilentag aufzunehmen, ne? Und die gesamte Sequenz ohne Dialog so irgendwie nochmal zu bespielen, was es an Material danach ermöglicht und was es auch eventuell an Konzentration für die Schauspieler zusätzlich so irgendwie auch gibt, das ist sagenhaft und das lernt man.
Wie würdest du denn ein Tonkonzept anlegen, also wenn man zum Beispiel im Vergleich zum Storyboard hat man seine Kacheln und dann malt man sein Storyboard oder in welcher Form auch immer oder macht Previews. Wie würdest du denn ein Tonkonzept darstellen? Was wäre denn da dein Tipp für alle, die da vielleicht auch mal mehr den Ton halt viel früher konzipieren möchten?
Also ein Tonkonzept so irgendwie klingt auch ab und zu ein bisschen abstrakt, immer noch abstrakt, ne? Aber eigentlich so irgendwie das ist der Audio Fingerprint, ne, so ein dieser deines Filmes, was du damit erstellst. Du versuchst die Kombination von Klänge, von Geräusche, von Klangpatina in eine Stimme so festzulegen und die eigene Atmosphäre deines Filmes so irgendwie zu beschreiben. Ne? Das heißt eigentlich nichts, kein Hexenwerk, ne? So genauso wie bei der bildlichen Darstellung werden die Atmosphäre dekliniert und auch natürlich Sequenz per Sequenz hinterher. Aber so irgendwie erstmal bei der Konzept geht es so irgendwie um die Beschreibung so irgendwie von der Sonic Flow. Wie entfaltet sich die Klänge, wie entwickeln sich die Klänge und die Soundscapes entlang des Filmes und warum? Ne? So man hinterfragt jede Sequenz, jede Figur, ne? Wie interagiert sie mit der Welt oder ist es der Welt, der auf sie agiert in dem Moment? Und dann hast du sofort Antwort auf, wie würde so irgendwie dann der Ton sein in dieses Bild? Wird es aus dem Bild kommen? Wird es um das Bild kommen? Das ist ein Sound-ID-Board, ne? So irgendwie, das man anlegt und das man immer wieder so irgendwie verfeinert, ne? So ab dem Moment, wo man sequenziell arbeitet.
Würdest du das so, du hast ja gerade gesagt, das heißt, du würdest das so anlegen, so als wie ein Storyboard pro Einstellung oder würdest du es dann eher pro Szene anlegen und dann?
Nein. Das, wie gesagt, das fängt an so irgendwie mit einer grundsätzlichen Beschreibung von der Sonic Flow so irgendwie des Filmes.
Verstehe.
Ne? Und dann natürlich so irgendwie kann man ganz genau erklären, so irgendwie, wenn es einen L-Cut gibt, ne, so warum ist der Ton so irgendwie da überlappt, ne, so oder verlängert, um die Zeit, auf die Zeitschiene, auf die Chronologie so irgendwie zu agieren oder so irgendwie bleibt man so bei der Figur und man möchte auf jeden Fall an diese interne Logik der Wahrnehmung der Figur weiterhin bespielen. Und das sind Frage-Antwort, die man sich selbst stellt, so wie zu seiner Figur, zu seinen Orten. Wenn du zum Beispiel bei David Lynch, Alan Splatt, ne, so irgendwie hatte ganz klar so über Found-Footage auf die Tonspur verwendet, ne, muss man sich vorstellen, so irgendwie, dass man vorher. Also hatte er diese Idee vorher schon? Hatte er so irgendwie das schon so irgendwie mit Van Zandt ausgetauscht? Kann man nicht wissen, aber so irgendwie das ist nicht nur gewagt. Da wusste man ganz genau, dass wenn du die Key-Szene so irgendwie hast, so irgendwie mit den Amokläufern, ne, so, und du hast anthropophonische Geräusche, so also Körpergeräusche und aber Stimmen der Schüler und aber man hört auch Klaviermusik, ne, so die Mondscheinsonate, ich glaube von Beethoven war das. Und der akustische Raum ist komplett so irgendwie da bespielt, so irgendwie so, dass es keine Übereinstimmung so irgendwie von Bild und Ton Informationen gibt und dass man der absolute Freiraum für Interpretation setzt. Also das heißt, für ein Tonkonzept muss ich so irgendwie einfach wissen, okay, möchte ich auf jeden Fall assoziativ arbeiten, ne, so Realität, möchte ich so dissoziativ und Frage stellen, ne, so, das sind all die Ebenen, die man befragen muss, ne, so, und auch niederschreiben, und das hilft. Das hilft genau danach, wenn man in Storyboard reingeht, dann kann man all diese Elemente so irgendwie viel genauer beschreiben.
Du hast ja jetzt schon ein, zwei gute Beispiele genannt. Hast du denn Beispiele, du hattest vorher schon Joker genannt zum Beispiel, als Film, wo die Zusammenarbeit, zumindest in dem Fall Komposition oder besser gesagt, die Filmmusik mit der Regie oder mit der Produktion gut zusammengearbeitet. Hast du da Beispiele, vielleicht auch aus Deutschland, Beispiele, wo wirklich so diese Zusammenarbeit wirklich gut läuft und das merkt man dann auch am Endprodukt?
Da würde ich auch an ein eigenes Beispiel sozusagen, ne? So mit Philipp Schäffner arbeite ich seit mindestens 20 Jahren. Und er hat vorwiegend so irgendwie dokumentarische Arbeit gemacht. Und jedes Mal so hatten wir einen Austausch. Einen Austausch, so irgendwie die nicht auf die Grundlage von Bilder, sondern auf die Grundlage so irgendwie von, oder nicht nur, vorwiegend so irgendwie Tonmaterial wird verwendet, wird ausgetauscht. Oder jetzt auch so irgendwie bei den Film Symphony of Noise über Matthew Herbert, so irgendwie, was ich bearbeite, da ist es auch so irgendwie, dass wir selbst mit Andrew Bird, den Editor, so immer wieder in Austausch sind und dass der Tonkonzept auch immer wieder in Frage gestellt wird, aber so irgendwie schon davor von Enrique Sanchez Lunch, ne, so irgendwie auch mit uns geteilt wurde, was man da hören muss, was die erzielte Endwirkung sein könnte, weil das natürlich, das fluktuiert, das verändert sich, ne? Und es ist nicht im Stein gemeißelt, das ist ein ID-Board.
Damit man arbeiten kann, was man feilt, genau. Ne? Immer weiter feilt und weiter ausarbeitet. Was würdest du den Filmschaffenden jetzt nach unserem Gespräch nochmal mitgeben wollen oder aus dem Gespräch mitgeben wollen, egal ob es jetzt Filmschaffende sind oder Regisseure sind, Produzenten sind oder auch Tonmeister oder Tonmeisterinnen, was würdest du denn gern den Zuhörenden mitgeben wollen?
Also Tonmeister würde ich da herausnehmen, weil ich würde mich da nicht anmaßen. Ich dass alle so irgendwie das tun bereits, ne, so von Soundwalk angefangen, so irgendwie wie einfach so irgendwie das Gehör schärfen. Das tun all die Kollegen tagtäglich, ne, so für alle anderen so einfach die Zeit so irgendwie sich zu nehmen, nicht außerhalb so irgendwie eines Filmgenuss. Bestimmte Aktivitäten wie Walken, also gehen, oder einen Film, so wie zum Beispiel nicht anschauen, sondern hören, vor allem, also das bewusste Hören. Jean-Luc Nancy, so wie machte da, der französische Philosoph, macht einen ganz deutlichen Unterschied, genauso wie Schäfer und alle anderen, zwischen Hören natürlich und Zuhören. Und das Zuhören, so irgendwie das Hinterfragen, so irgendwie von einem Bild, das Hinterfragen, so irgendwie überhaupt, so irgendwie von dem Sinn, das passiert ab dem Moment, so irgendwie, wo man hört, wo man wirklich zuhört. Und das sich auszusetzen ab und an, so durch das, was Schäfer nennt, so die Anstiftung, so irgendwie zum Hören, sich in Situationen zu bringen, in denen man das tun, bewusst tun, tut, dann sind die Erlebnisse und der positive Faktor sowohl für einen Film als auch so irgendwie für der eigene Gleichgewicht sehr, sehr, sehr zu empfehlen.
Das ist doch super. Das ist ein schönes Schlusswort. Da kann ich gar nicht mehr so weit hinzufügen. Ich würde auch sagen, dass man halt einfach sich vielleicht mehr eben auch Film nicht nur auf der Bildebene, also auf der visuellen Ebene, sondern auch auf der auditiven Ebene anschauen sollte und dadurch halt lernt, ne? Dadurch sich weiterbildet und, wie du sagtest gerade, sein Gehör weiter schärft, auch für weitere Projekte. Super, dann bedanke ich mich bei dir schon mal für das tolle Gespräch, Pascal. Ich würde sagen, wir haben jetzt, weil meine Anfangsfrage war, ob der Ton das unsichtbare Medium ist, würde ich sagen, dass wir mit dieser Folge zumindest den Ton ein wenig sichtbarer gemacht haben. Und um eine Klammer zu schließen. Deswegen, ich bedanke mich bei dir und ja, hoffe, du hast noch einen schönen weiteren Tag und arbeitest fleißig an dem Film, an dem du gerade arbeitest. Und wir hören uns alle zusammen schon in der nächsten Folge.
Ich bedanke mich ebenso.
Ja. Vielen Dank, dass ihr euch gemeinsam mit Pascal und mir das Thema Ton und dessen gestalterische Vielfalt im Film angeschaut habt. Ich finde, dass man bei diesem Thema wieder merkt, wie wichtig es ist, als filmschaffende Person die gesamte Klaviatur des filmischen Schaffens zu verstehen und dadurch die Möglichkeit bekommt, dieses Wissen anzuwenden. Ein weiterer Dank geht bei dieser Kooperationsfolge an die DFB raus, die das Thema Sound oder Ton im Film als wichtigen Teil mit in ihren Studiengang aufgenommen haben und dadurch Filmschaffende für den Sound bereits in der Ausbildung sensibilisieren. Falls ihr Themen wie diese gut und spannend findet, abonniert gerne unsere Kanäle Indie Film Talk Podcast und Indie Film Talk Panels und Talks bei Spotify, iTunes und mit jeder anderen Podcast- oder Audio-App. Und folgt uns auch sehr gerne bei Instagram und Facebook. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, Abend oder Nacht und freue mich auf das nächste Gespräch. Ciao!